Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLF Raum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute geht es um eine der wichtigsten Fragen im Grünland. Warum breiten sich auf manchen Flächen unerwünschte Pflanzen aus? Und wie kann man das verhindern, bevor es teuer und aufwendig wird? Mein Gast ist Dr. Andreas Bohner von der HBLF Raum bei Gumpenstein. Und wir sprechen heute darüber, warum im Grünland Vorbeugen oft besser ist als Heilen. Andreas, schön, dass du bei mir da bist im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Andreas, ich fange gleich mit der ersten Frage an. Wir reden heute über Unkräuter im Grünland. Was verstehen wir eigentlich darunter? Warum wollen wir diese Pflanzen nicht haben oder nur in geringem Umfang in einem Pflanzenbestand haben für unsere Tiere?
Ich möchte ein bisschen ausholen. Also das wesentliche Kennzeichen vom Wirtschaftsgrünland ist, dass hier qualitativ hochwertige, ausdauernde Süßgräser dominieren. Also diese Süßgräser, die sind raschwüchsig, intensiv nutzbar und haben eine hohe Futterqualität. Also diese Süßgräser sollten in einem Pflanzenbestand dominieren. Je nach Standort sollte der Deckungsgrad insgesamt ungefähr 60-70% betragen. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Bewirtschaftungsform ab. Auf Weiden werden etwas mehr Kräuter vertreten sein, auf Wiesen mehr Gräser. Also im Wirtschaftsgrünland sollten als Hauptbestandesbildner ausdauernde Süßgräser sein. Jetzt zur Frage unerwünschter Pflanzen, Unkräuter und auch Ungräser. Ich fange einmal mit den Ungräsern an. Das wären beispielsweise einmal Sauergräser. Mhm. Vielleicht kurz zur Unterscheidung, wie unterscheiden wir Süßgräser und Sauergräser? Süßgräser haben in der Regel, da hat der Halm einen Knoten und die Blätter sind zweizeilig angeordnet und wechselständig. Und die Sauergräser haben eben keinen Knoten und die Blätter sind meistens dreizeilig angeordnet. Also zu den Sauergräsern gehören die Säcken und die Simsen. Und ein wesentliches Kennzeichen der Sauergräser ist, dass sie sehr stark verkieselt sind.
Mhm. Ja? Kieselsäure
und das natürlich, und das verträgt sich natürlich, bedingt also diesen schlechteren Futterwert. Und Sauergräser überwiegen nicht. Also es gibt auch Sauergräser, die auf trockenen Standorten wachsen. Also gewisse Säcken wachsen auch auf trockenen Standorten. Aber der Verbreitungsschwerpunkt der Sauergräser, und vielleicht gehen wir dann später noch darauf ein, liegt natürlich auf den feuchten und nassen Standorten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn der Boden etwas nährstoffreicher ist und nass, dann dominieren sogenannte Großsäcken. Die sind von ihrer Wuchsform hochwüchsig. Und das zeigt schon, da muss der Boden nährstoffreich sein und ein Mineralboden. Deswegen können hochwüchsige Großsäcken dominieren.
Genau, das gehen wir dann eh noch ein bisschen im Detail ein.
Ja. Jetzt gehe ich dann noch weiter und jetzt zu den Kräutern. Da gibt es eben verkürzt jetzt an fakultative Unkräuter und obligate Unkräuter. Zu den Obligaten zählen beispielsweise die Giftpflanzen, die also dadurch, dass sie eben giftig sind von den Tieren, von den erfahrenen Tieren nicht aufgenommen werden. Dann gibt es in diese Gruppe fallen auch Pflanzen hinein, die beispielsweise bei der Konservierung ein Problem erzeugen, wo der Stängel, wo die Blätter zwar hochwertig sind, ich denke da beispielsweise an den Bärenklau, hochwertige Blätter, aber die Stängel, die trocknen sehr schwer. Der Löwenzahn ist aus meiner Sicht in Zukunft ganz eine wichtige Pflanze. Er ist qualitativ hochwertig, er hat nur ein Problem, Bröckelverluste natürlich.
Und dann, du hast ja auch obligativ und fakultativ vorher angesprochen.
Ja, und dann, es kann sich zum Beispiel auch, also prinzipiell kann jede Pflanze zu einem Unkraut werden. Ich nehme als Beispiel die Schafgarbe, auf die werden wir heute vielleicht auch eingehen. Mhm. Die Schafgarbe ist in kleinen Mengen extrem wichtig für die Futterqualität, in kleinen Mengen. Aber wenn die Pflanze dominiert, ja, wird sie zum Unkraut. Mhm. Also im Prinzip kann jede Pflanze eigentlich zum Unkraut werden. Entscheidend ist immer der Mengenanteil im Bestand.
Das ist obligativ und fakultativ, wie du es gesagt hast, das hat was mit der Menge zu tun.
Naja, die eine sind immer, in jedem Zustand sind immer, eine Giftpflanze ist immer mehr oder weniger ein Problem und die anderen sind unter gewissen Voraussetzungen ein Problem.
So meinst du das.
Okay. Und vielleicht noch als letztes noch, nicht nur die Sauergräser zählen zu den unerwünschten Gräsern, es gibt auch Süßgräser, die unerwünscht sind. Da fällt mir ein Horstrasenschmiele, ja, ich tue mal schwach mit den deutschen Namen, Horstrasenschmiele oder der Rohrschwingel, ja, die haben alle ganz scharfe, derbe Blätter, ja, sind zwar auch Süßgräser, also nicht alle Süßgräser sind automatisch hochwertig, aber die meisten natürlich.
Okay. Bevor wir jetzt ein bisschen sozusagen die einzelnen Einflussfaktoren ein bisschen ansprechen, hätte ich noch gerne ein bisschen mit dir geredet über den Nährstoffbedarf dieser Pflanzen. Wenn man deine Veröffentlichungen liest, schreibst du viel über Stickstoff, Nachlieferung, Humusabbau, auch über Kalium liest man viel von dir. Kannst du uns das ein bisschen erklären, warum ist der Stickstoff, das Verständnis der Stickstofffreisetzung und Verfügbarkeit so wichtig zum Beispiel?
Danke für diese Frage, das ist ganz wichtig und elementar. Also die Pflanzen, es gibt also Makronährelemente und Mikronährelemente. Makronährelemente, die braucht die Pflanze in großen Mengen. Die möchte ich kurz aufzählen, das ist Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium, Magnesium. Ja? Und dann gibt es noch die Mikronährelemente, die halt in kleinen Mengen benötigt werden. Und von der Menge her brauchen die Pflanzen an erster Stelle Stickstoff und an zweiter Stelle Kalium. Also Kalium ist auch sehr wichtig. Stickstoff ist natürlich bekannt für den Eiweißaufbau und Kalium hat in der Pflanze eine wichtige Funktion und zwar ist ein wichtiges Osmotikum. Da ist zum Beispiel auch das Problem, wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen darf, der Unterschied zwischen Tieren, Menschen und Pflanzen. Ja? Tiere und Menschen brauchen Natrium, ja, als Osmotikum und die Pflanzen diskriminieren Natrium, brauchen das nicht und brauchen das Kalium. Das heißt, vor allem breitblättrige Pflanzen brauchen, die haben eine große Oberfläche, verdunsten natürlich sehr viel Wasser und die brauchen sehr viel Kalium. Also jetzt komme ich
Ampfer zum Beispiel.
Genau, jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Der Ampfer ist ein Indikator für nährstoffreiche Böden. Also die wichtigste Voraussetzung, dass der Ampfer vorkommt, ist der Nährstoffgehalt im Boden. Mhm. Und da ist ganz entscheidend Stickstoff, aber noch wichtiger ist Kalium. Ja? Also der Ampfer braucht natürlich Stickstoff, damit er diese große Blattmasse aufbaut. Aber er braucht extrem viel Kali, dass er nicht so viel Wasser verliert. Ja? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel diese großblättrigen Pflanzen, dass es sehr schwer trocknen am Feld, weil sie einfach so viel Kalium haben. Mhm. Also eine Grundregel, zwei Grundregeln, die wir uns merken müssen. Gräser, unsere hochwertigen Süßgräser brauchen für das Wachstum sehr viel Stickstoff, ja. Mhm. Und bei den Kräutern ist es auch wichtig, dass ausreichend Kalium verfügbar ist.
Gut, es ist ja so, dass diese Gräser, wenn sie den Stickstoff haben und gute Standortbedingungen haben, auch einen dichten Pflanzenbestand machen, oder?
Genau, das ist das Zweite. Jetzt ein ganz wichtig, danke auch für diesen Hinweis. Also ich habe beim Ampfer erwähnt, das Entscheidende ist einmal der Nährstoffgehalt. Also in einer Magerwiese verhungert der Ampfer, er hat einen hohen Nährstoffbedarf, kann sich die Nährstoffe nicht so gut auf, er hat nicht dieses intensive Wurzelsystem wie die Gräser. Also Grundvoraussetzung ist einmal ein hoher Nährstoffgehalt. Aber dann kommt noch was Wesentliches dazu, das sind natürlich die offenen Stellen, die Bodenstellen und alle Lichtkeimer, also die können, da wird durch das Licht, wird die Keimung aktiviert und offene Stellen bedeutet auch konkurrenzarme Stellen, ja. Und das ist dann beispielsweise beim Ampfer die zweite Stelle. Es gibt Magerwiesen, die sind extrem lückig und trotzdem wächst dort kein Ampfer, weil einfach der Boden nährstoffarm ist. Aber die Kombination Nährstoffreichtum plus Lücken erzeugt eben oder führt dazu, dass der Ampfer günstige Lebensbedingungen vorfindet und sich ausbreitet. Und deswegen haben auch die Gräser einen weiteren wichtigen Faktor, weil sie einfach eine Es hängt natürlich immer von den Gräsern ab. Da müssen wir unterscheiden zwischen rostbildenden Gräsern und ausläufertreibenden Gräsern. Wichtig ist immer eine Kombination von allem. Sehr schlecht war, wenn zum Beispiel nur das Knaulgras als rostbildendes Gras dominiert. Das bildet keine dichte, geschlossene Grasnarbe. Auch dort können dann Unkräuter aufkommen. Wenn ich aber ausgewogenes Verhältnis habe zwischen rostbildenden und ausläufertreibenden Gräsern, dann habe ich an geschlossenen Grasnarbe.
Wiesenrispe wäre ausläufertreibendes,
zum Beispiel,
Gras.
Ja.
Genau. Das englische Reihgras ist so ein Mittelhorst zwischen Horst und Ausläufer und das Knaulgras ist ein Horstgras.
Genau. Also ich muss auch schauen als Bauer und als Bäuerin, dass ich eben die richtigen, es gibt den Spruch von Walter Dirtl, das rechte Gras am rechten Ort, das ist vollkommen, hat nach wie vor Gültigkeit und stimmt. Also ich muss einfach schauen, dass ich eine dichte, geschlossene Grasnarbe habe. Das ist natürlich für die Verunkrautung elementar, aber es muss auch das richtige Gras sein. Ja.
Okay. Und jetzt gehen wir es ein bisschen an, jetzt schauen wir uns die Standorte ein bisschen an. Reden wir ein bisschen über den Standort, sozusagen. Wir haben ja ebene Flächen, Hangflächen, dann haben wir unten auf die Talsohlen oder oft haben wir auch Mulden. Kannst du mir zu, wo sind da die problematischen Bereiche oft?
Ja.
Wo kämpft man oft mit unerwünschten Pflanzen?
Ja. Vielleicht so als Einleitung noch etwas, ich mache immer Vergleiche. Auf der Autobahn gibt es oft Hinweise, auf neuralgischen Punkten, wenn es regnet, nicht 130, sondern nur 100 km/h fahren. Und das sehe ich meine Aufgabe oder unsere Aufgabe auch im Grünland, Bäuerinnen und Bauern hinzuweisen, bitte, es gibt gewisse Standorte, da ist die Gefahr, dass sich unerwünschte Pflanzen ausbreiten, höher, weil Boden ist nicht gleich Boden.
Da sind wir bei 80 und 100 km/h.
Genau, genau. Mhm. Also das ist unsere Botschaft. Da müsst ihr bitte vorsichtiger bewirtschaften, weil da jeder Fehler fatale Auswirkungen hat. Und es gibt Standorte, die verzeihen einiges. Ja? Mhm. Und das Gespür braucht man als
und
Bauer und als
Bäuerin. Kann ich auch Ertrag ernten, sehr viel Futter, kann ich auch dementsprechend nutzen, Intensität höher fahren, hohe Futterqualität ernten.
Richtig.
Und dann gibt es wahrscheinlich auch sozusagen Bereiche im Grünland, die sind Fußgängerzonen, oder?
Richtig, genau, genau. Und die sollten wir jetzt durchgehen, du hast schon das erste erwähnt. Ich fange mal mit dem einfachsten an, das plausibel ist, das ist das Relief. Die Böden in unserer Landschaft sind immer durch Wasser- und Stoffläufe verbunden, ja? Mhm. Und es gibt also natürliche Anreicherungsstandorte und Standorte, die an Wasser und Nährstoffe verlieren. Mhm. Es ist klar, dass ein Oberhang und ein Hang verliert Wasser. Wasser bewegt sich der Schwerkraft folgend als Hangwasser. Mhm. Und im Wasser sind ja auch Nährstoffe gelöst. Und logischerweise gibt es natürliche Anreicherungsstandorte. Mhm. Das ist, wir nennen das Hangfuß, Unterhang, Amulde. Wir haben dort ein sogenanntes Zuschusswasser, also Wasser, das zuströmt. Mhm. Und mit diesem Wasser wird natürlich auch Nährstoffe eingetragen. Hängt natürlich ganz vom Einzugsgebiet ab. Wenn in einem großflächig nährstoffarmen Gebiet ist, ist natürlich der Nährstoffeintrag geringer. Wenn ich natürlich in einem Gebiet bin, das intensiver bewirtschaftet wird, gedüngt wird, ist natürlich der Stoffkonzentration im Wasser größer. Aber meine Botschaft ist jetzt an die, wir sollten uns fokussieren, gibt es natürliche Nährstoffanreicherungsstandorte und dort war es wichtig, dass man den Pflanzenbestand beobachtet. Ja, wenn der Pflanzenbestand in Ordnung ist, habe ich keinen Handlungsbedarf, aber dort ist natürlich durch diesen zusätzlichen Nährstoffeintrag die Verunkrautungsgefahr höher. Also beispielsweise könnte sich dort der Ampfer sehr gut ausbreiten unter gewissen Voraussetzungen, der Wieselkerbel, vor allem weil er Feuchtigkeit hat, auch Bärenklaue. Also ich sollte dort einmal aufpassen, ist der Pflanzenbestand in Ordnung oder sind bereits Nährstoffzeiger vorhanden? Breiten die sich aus? Und wenn ja, dann ist eine einfache Maßnahme, in manchen Betrieben ist zum Beispiel der Dünger ein begrenzender Faktor, naja, dann dünge ich halt dort weniger, weil ich ja zusätzlich einen natürlichen Nährstoffeintrag habe.
Andreas, also wir sind jetzt da im straßenbaulichen Vergleich bei 80 bis 100 km/h. Verträgt dieser Standort und vorbeugend heißt es eigentlich schon in der Düngung ein bisschen zurückschalten, oder? In dieses, weil es kommt ja von oben.
Genau,
Weil wir haben ja einleitend auch gesagt, vorbeugen ist oft besser wie dann heilen.
Genau.
Oder Punkt behandeln.
Genau.
Das heißt, Vorbeuge ist sehr sorgsam mit der Düngung dort umgehen.
Genau.
Und den Pflanzenbestand im Auge behalten, richtig, drüber gehen, schauen.
Richtig, ja. Mhm. Und dort, wie gesagt, ich habe ja einen Eindruck unter Umständen am weniger Düngen, dafür den Dünger irgendwo, wo es benötigt wird, wo eben kein natürlicher Anreicherungsstandort ist, dafür ihn dort einsetzen.
Jetzt muss ich dir aber wieder was fragen, als Laie. Jetzt hast du vorher gesagt, die Nährstoffe brauchen die eh die Gräser. Warum habe ich jetzt dort dann doch keinen dichten Pflanzenbestand? Dann kommt trotzdem der Ampfer oder der Bärenklau, obwohl ich gut düngt ist. Die Gräser sind ja sehr nährstoffliebend. Warum ist dort so wo tun sich die Gräser schwer in diesen Hanglagen oder unten
im Talsohl? Zuerst einmal, das könnte zum Beispiel, es hängt ganz davon ab, also wenn der Boden dort extrem, also feuchter wird, immer feuchter wird, ja, dann tun sich auch unsere hochwertigen Futtergräser auch ein bisschen schwerer. Die haben einen bevorzugten Lebensraum, ist einfach dieser frische Standort. Also wenn es feuchter wird.
Durchlüftet.
Genau.
Der Sauerstoff nachgeliefert wird.
Genau. Und, so. Genau. Mhm. Und außerdem, wenn es eben feuchter wird, ist dieser Umsatz eben träger. Also, oder wenn wir jetzt eine Beweidung hernehmen, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Tiere dort im Hangfußbereich auch öfters aufhalten.
Mehr Kot absetzen, Hang
mehr absetzen. Kot absetzen, Trittschäden. Mhm. Also das sind so die Voraussetzungen, dass diese Hangfußlagen verunkrauten können.
Und natürlich, wenn wir da jetzt mit schweren Geräten reinfahren, natürlich, haben wir ja das Problem, dass du sehr stark verdichtet,
genau.
Verdichtung hast, Sauerstoffmangel,
genau.
Ja. Wenig Sauerstoff
genau.
Im Boden hast, der fault ja fast der
genau.
Boden dann, oder?
Genau. Aber ich glaube, auf das werden wir auch noch...
Ja, kommen wir eh noch. Genau. Noch, ja. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter vom Relief weg und jetzt schauen wir ein bisschen im Boden rein, oder? Ja. Wir haben ja Tonböden, wir haben sandigere genau. Standorte. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Ja, die Bodenart, also das ist die Korngröße, ja, ist ganz entscheidend auch, was die Verunkrautungsgefahr anbelangt. Zuvor noch, die Korngröße kann jeder mit der Fingerprobe relativ leicht feststellen. Das heißt, man nimmt einfach ein Bodenmaterial, feuchtet das an, an Sand, das spürt man schon, man spürt die Sandkörner. In alten Lehrbüchern aus dem Jahr 1940, 1950 steht, man nimmt diesen Boden in den Mund und wenn es zwischen den Zähnen knirscht, ist es okay. Sandig, das ja. Muss man nicht machen, ja. Also, und in Sand, an sandigen Boden, den kann ich nicht ausrollen und kann nicht formen, ja.
Andreas, in wo nehme ich die Probe? In 10 cm Tiefe? Oder naja, grob ich ein bisschen rein oder grob ich einen halben Meter rein? Was ist da?
Also für die praktische genügt der Oberboden. Okay. Ja. Natürlich wäre es super, wenn ich auch den Unterboden
mache. Ja.
Aber ich war schon froh, wenn man, und das muss man noch einmal im Leben machen, die Korngröße, die bleibt ja erhalten. Ja. Also das muss man nicht jedes Jahr. Also die Korngröße. Aber man kann auch in der iPod nachschauen. Allerdings besser ist es, sich selber da mal ein Bild zu machen. Also ein Sandboden, den kann ich nicht formen, den kann ich nicht ausholen. Mhm. Dann das andere Extrem ist ein Tonboden. Der lässt sich zu einer ganz dünnen Schnur ausrollen, ja, zu einer ganz dünnen Schnur. Und das und dann gibt's noch den Schlufboden, auf den werden wir auch noch eingehen. Mhm. Der fühlt sich mehlig an. Da haftet das Material in den Hautrillen, ja, und es glitzert so richtig. Mhm. Und das Beste ist, so wie im Leben von allem etwas, das ist der Lehmboden. Der lässt sich gut formen. Der lässt sich nur bleistiftdick ausrollen. Der Tonboden kann ich zu einer ganz dünnen Spaghetti ausrollen. Mhm. Also der Lehm geht nur bleistiftdick. Und ich kann ihn formen. Mhm. Also das kann jeder Bauer ganz gut, einfach machen. Und
jetzt bleiben so, wir beim Tonboden.
Jetzt kommen wir zum Tonboden.
Das ist die Spaghetti.
Genau, genau. Variante. Warum ist der Tonboden gefährdet, was die Verunkrautung anbelangt? Da gibt es mehrere Gründe. Da muss ich jetzt einen ausholen. Der wichtigste Stickstofflieferant in Grönland ist der Humus, ja. Grünlandböden sind bekannt sehr humusreich und der Stickstoff liegt zu 95%, würde ich mal sagen, im Humus gespeichert vor und ist somit noch nicht pflanzenverfügbar. Das heißt, wir brauchen Bodenorganismen, die den Humus abbauen und Stickstoff freisetzen. So, ein weiteres wichtiges, was wir uns merken müssen, ist, die Tonteilchen binden sehr gut den Humus, ja, sodass die Mikroorganismen und ihre Enzyme schwerer herankommen und es schwerer abbauen. Der Sandboden, da ist diese Verbindung geringer und dort können die Mikroorganismen und ihre Enzyme den Humus viel leichter abbauen. Deswegen hat ein sandiger Boden immer einen niedrigeren Humusgehalt als ein tonreicher Boden. Mhm. Also das ist schon einmal ein Grund, warum ein tonreicher Boden weniger Stickstoff nachliefert als ein sandiger Boden und daher prinzipiell einmal unter sonst gleichen Bedingungen einen höheren Stickstoffbedarf hätte. Dann kommt noch etwas dazu, auch das Klima muss man mit berücksichtigen. Wenn ich mich in einem kühlen, niederschlagsreichen Gebiet befinde, also wenn es oft regnet, dann passiert bei einem sandigen Boden sozusagen, der hat viele Grobbohren, das versickert sehr schnell. Ja, es kommt weniger häufig zu einer Staunässe, außer es ist extrem verdichtet. Während der tonige Boden, das ist das Zeichen der Tonminerale, wenn sie Wasser bekommen, dehnen sie sich aus. Ja. Und wenn sie eben lang nicht regnet, dann schrumpfen sie. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Tonböden wenig empfindlich gegen Verdichtung sind, weil durch diese schwendige Quellen und Schrumpfen wird das aufgelockert.
Fehler wieder ein bisschen kompensieren.
Genau. Mhm. Aber jetzt bleiben wir, wenn es regnet, ist er gequollen und da versickert das Wasser schlecht. Ja? Es kommt also leichter zu einer Staunässe. Und Staunässe führt dazu, dass wir erhöhte Stickstoffverluste haben, Lachgasemissionen, Denitrifikation nennen wir das. Also ein toniger Boden in einem kühlen, niederschlagsreichen Gebiet leidet häufiger unter Staunässe als ein sandiger Boden und das führt zusätzlich zu Stickstoffverlusten. Mhm. Also insgesamt ist ein tonreicher Boden, liefert unter sonst gleichen Bedingungen weniger Stickstoff als ein sandiger Boden und daher ist die Verunkrautungsgefahr auf einem tonigen
Boden. Weil es groß füllt sozusagen.
Ist einfach größer, ja, genau.
Temperatur ist natürlich auch ein Faktor,
ja,
oder?
Das ist auch völlig, nur ganz kurz, das ist auch der Grund, warum die Pflanzenbestände mit zunehmender Seehöhe immer krautreicher werden. Also die Mikroorganismen, die den Stickstoff mineralisieren, brauchen Feuchtigkeit und Wärme.
Und ein bisschen Luft, oder?
Und Luft natürlich, ja, die guten. Entschuldige, also normalerweise als Ökologe darf man nicht werten, aber wir reden heute als Landwirt und Landwirtinnen und da müssen wir werten. Deswegen erlaube ich mir heute zu reden von den guten und schlechten Mikroorganismen. Nochmal, als Ökologe darf man das nicht, ja. Wir brauchen die guten, das sind diejenigen, die Stickstoff mineralisieren. Mit zunehmender Seehöhe wird es immer kälter, daher geringere Mineralisierung. Daher sind die Pflanzenbestände immer krautreicher, je höher ins Gebirge hinaufkommen. Und jetzt bleiben wir herunten.
Bleiben wir beim Tonboden.
Was
heißt denn das jetzt in der Bewirtschaftung?
Naja, und vielleicht noch ganz kurz etwas anderes muss man auch noch in dem Zusammenhang sehen. Tonreiche Böden, haben wir am Anfang erwähnt, sind wenig empfindlich gegen Bodenverdichtung. Aber sie sind sehr trittempfindlich. Man muss da unterscheiden, es ist komplett was anderes. Mhm. Ja, also ein tonreicher Boden, der hat eine riesige Oberfläche und kann daher sehr gut Wasser speichern. Der Ton ist plastisch verformbar. Das heißt, wenn ich zum falschen Zeitpunkt hineinfahre bzw. beweide, also wenn der Bodenwassergehalt zu hoch ist, ist der Tonboden viel empfindlicher. Jetzt nicht, da geht es jetzt nicht um Bodenverdichtung, sondern um Trittschäden, um Fahrschäden. Er wird plastisch verformt, ja, und dadurch entstehen offene Bodenstellen. Das ist ein weiterer Grund. Also vor allem bei Feuchtigkeit muss ich beim Tonboden noch mehr aufpassen. Und die Summe macht es aus. Einerseits geringere Stickstoffnachlieferung, zweitens erhöhte Gefahr, dass Vegetationslücken entstehen. Und das sind einfach die Grundvoraussetzungen dafür, dass sich Unkräuter, der Ampfer beispielsweise, eben verstärkt auf einen tonreichen Boden ausbreiten kann.
Würdest du mir mitgehen bei der Hypothese, wenn ich auf einen Tonboden dünge, häufig in kleinen Mengen zu düngen, anstelle von seltener und viel?
Das ist immer, das ist ein allgemeines Gesetz, würde ich sagen. Das gilt auch fürs Kalken, das würde jetzt zu weit führen, da haben wir mal ähnliche Versuche gemacht. Nein, das ist immer besser. Weil
komme oft und dünge wenig.
Ja, ich meine, das kann man ganz einfach als Ökologe so erklären, es werden, der Lebensraum wird gestört, unter Anführungszeichen. Je öfter in kleinen Mengen ist dieses Problem geringer, als wie arme, was Gott wie viel. Ja. Mhm. Daher ist es natürlich immer...
Vielleicht beim Tonboden besonders vorsichtig.
Ja, genau, das ist die Botschaft. Ist, wenn mein Boden tonreich ist, muss ich bei der Beweidung, bei der Befahren und bei der Düngung besonders aufpassen.
Gut, jetzt gehen wir weiter. Sandige Böden, können durchaus auch verunkrauten sein, aber nicht so trittempfindlich, sind wärmer, der Humusumsatz ist höher, vielleicht gibt es einen Stickstoffmangel, weil insgesamt weniger Humus vorhanden ist, ja. Weil ja abgebaut wird.
Genau.
Was sagt aber man da, für sandige Böden?
Genau.
Was sagt Andreas hast, Bonner zu den sandigen
Böden? Du hast jetzt da eh schon die wichtigsten Dinge erwähnt, aber jetzt das hängt auch ein bisschen schon im Klimawandel und so weiter zusammen. Also ich habe erwähnt, die Mikroorganismen, damit die aktiv sind. Ungünstig ist Kälte, ja. Ungünstig ist Nässe, aber die wichtigsten, unsere guten Mikroorganismen sind die Bakterien. Ja? Die Pilze sind auch nicht schlecht, aber also die Pilze sind trockenheitsresistent. Aber im Wirtschaftsgrünland dominieren die Bakterien. Okay. Und die Bakterien sind extrem trockenheitsempfindlich. Ja? Mhm. Und wenn's lange trocken ist, wenn ein Wassermangel herrscht, stellen die auch ihre Aktivität ein und dann ist das ganz das Gleiche, haben wir auch einen Stickstoffmangel, ja? Also Trockenheit bedeutet nicht nur Wassermangel, sondern auch Nährstoffmangel, in erster Linie auch Stickstoffmangel. Mhm. Nicht nur, weil die Nährstoffe schlechter beweglich sind im Boden, es wird auch weniger mineralisiert, ja? Und das hemmt auch wiederum das Graswachstum, ja? Deswegen ist im Wirtschaftsgrünland mit zunehmender Trockenheit durch gehemmtes Wachstum der hochwertigen Süßgräser. Mhm. Es ist immer ein Konkurrenzkampf zwischen den Pflanzen. Das Konkurrenzverhältnis verschiebt sich und dann können sich Kräuter ausbreiten. Außerdem bedeutet Trockenheit, dass einzelne trockenheitsempfindliche Pflanzen und Pflanzengruppen absterben. Und auch da entstehen Lücken, ja. Und Lücken, es ist immer das Gleiche, offene Stellen sind das Keimbett, geringere Konkurrenz, Samen können keimen und da können Pflanzen aufkommen. Und eine Pflanze, die habe ich heute schon erwähnt, die in kleinen Mengen wirklich ganz, ganz wichtig ist, in kleinen Mengen, die Schafgarbe. Die Schafgarbe toleriert Trockenheit. Mhm. Die Schafgarbe hat eine, also bei den Pflanzen, ob sie ein Problem werden oder nicht, hängt auch mit ihrer Wuchsform zusammen, die hat Kriechtriebe, ja. Und daher kann sie toleriert Trockenheit und sie kann sich mit ihren Kriechtrieben rasch ausbreiten, ja. Und deswegen gibt's vor allem in wärmeren Gebieten, also ich habe das letztes Jahr in Osttirol beispielsweise wunderbar gesehen, also in wärmeren Gebieten, auf trockenen Standorten kann sich unter gewissen Voraussetzungen auf sandigen Böden die Schafgarbe wirklich massiv ausbreiten. Mhm. Für den Bauern heißt es auch wieder vorbeugend, wenn ihr einen Standort habt, der sandig ist, der Boden sandig ist, wenn der Standort trockenheitsgefährdet ist, muss ich wirklich die Schafgarbe im Auge behalten und muss eben sehr vorsichtig düngen, damit eben nicht passiert, dass die Schafgarbe sich stark ausbreitet.
Jetzt habe ich wieder zwei Hypothesen. Wenn ich auf einem sandigen Boden bin, soll ich vielleicht in der Düngung schauen, dass ich Düngemittel verwende, die organische Masse zurückbringen. Jetzt kannst du sagen, das ist aber relativ wenig. Also ich sage jetzt Festmist, Kompost anstelle von Jauche und Gülle vielleicht. Hypothese 1, Hypothese 2, schau auf die Leguminosen auf sandigen Standorten, damit der Stickstoff kommt.
Richtig. Ja, vollkommen richtig. Also das Erste ist, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Natürlich, ich habe mit Bauern geredet, also die Gülle würde die Schafgarbe noch mehr fördern, ja, mhm. Gülle und Jauche. Aber man kann nicht sagen, dass der Mist überhaupt das nicht dazu führt. Allerdings generell, du hast es richtig angesprochen, Mist wäre günstig, einfach für den Humuserhalt und so weiter, war natürlich besser, ja. Also Hypothese 1 kann ich auch bestätigen und Hypothese 2, also für mich ist es in Zukunft ganz, ganz wichtig, auch auf trockenen Standorten müssen wir unbedingt Leguminosen fördern, weil die, also zum Beispiel mein Favorit ist einfach der Rotklee. Ich meine, es gibt viele Kleearten, die halt nur in anschnittlichen Wiesen, das bringt mir ja nichts als Landwirt. Also ich brauche Leguminosen, die auch eine gewisse Nutzungsintensität aushalten und da fallen wir jetzt von den natürlichen Leguminosen in erster Linie der Rotklee ein. Erstens einmal, der Rotklee hat ein Wurzelsystem. Wir haben das heuer ausgegraben. Ich war fasziniert eigentlich von diesem Wurzelaufbau. Er hat zuerst einmal eine Pfahlwurzel, ja, und alle Pfahlwurzelpflanzen sind ganz wichtig, weil die Grobbohren bilden und Grobbohren sind wichtig, dass das Wasser versickern kann. Dann der Rotklee geht tief, hat ein tiefgehendes Wurzelsystem, ja, ist dadurch relativ wenig trockenheitsempfindlich. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung der Leguminosen auf trockenen Standorten. Einerseits geben die Pflanzenwurzeln immer Exudate, also Stoffe ab, und die Kleearten liefern besonders stickstoffreiche Exudate. Aber viel wichtiger ist noch, dass die Wurzeln der Kleearten natürlich durch diese symbiotische Stickstoffbindung sehr viel stickstoffreicher sind. Und es sterben ja ständig Wurzeln und Wurzelteile ab. Das heißt, über diese Bestandesabfälle werden auch andere Pflanzen mit Stickstoff versorgt. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wichtige, wie du es gesagt hast, eine wichtige Maßnahme. Leguminosenförderung war ganz wichtig auf diesen trockenen Standorten, damit die eben diesen trockenheitsbedingten Ertragseinbußen und die Verunkrautungsgefahr ein bisschen abpuffere.
Ja. Gibt es jetzt zu den Bodenarten noch etwas, was du uns dringend sagen musst? Ja. Wir haben jetzt über Sand geredet, über Tonkrebs. Schluff, genau. Was ist, wie erkenne ich einen Schluffbahn? Das ist jetzt der, was so glitzert ein bisschen.
Genau, und in den Hautrillen haftet und sich wie Mehl anfängt. Die Schluffböden sind bevorzugt entlang der großen Flüsse.
Ja. Auböden sind es auch Auböden?
Genau. Okay. Auböden, vielleicht, das kann man so erklären, der Schluff ist besonders empfindlich gegen Wasser- und Winderosion. Der Sand ist weniger, weil die Körner schwarz sind. Mhm. Der Ton ist weniger empfindlich, weil er zusammenpickt, und der Schluff wird also am leichtesten vom Wind verblasen. Deswegen sind diese Tschernoseme, das ist ja nichts anderes als Flugstaub, ja, sind sehr schluffreich, und sie sind auch empfindlich gegen Wassererosion. Und früher sind ja die Flüsse, also wenn es regnet, ist die Enz braun. Ja? Mhm. Das sind also viele Schwebstoffe. Und früher sind die Flüsse über die Ufer getreten und haben natürlich diese Schwebstoffe, sprich diesen Schluff, abgelagert. Jetzt zuerst zum Positiven. Die Auböden zählen zu unseren qualitativ hochwertigsten Böden. Ja? Mhm. Also deswegen als Bodenkunde lege ich großen Wert darauf. Das sind landwirtschaftliche Vorrangflächen, die wir nicht verbauen dürfen und die wir im Wasserhaushalt auf keinen Fall stören dürfen. Also braune Auböden sind jetzt schon die wertvollsten Böden, und wenn wir in die Zukunft schauen, Klimawandel, ihr Wert wird noch weiter steigen.
Also das müssen wir mal lassen. Wenn wir zurückschauen, Ägypten, sind wir ja auch dort, oder?
Genau, das sage ich auch immer wieder. Mhm. Das ist die erste, die Auböden, das war die erste Mineraldüngung. Die großen Kulturen, Euphrat, Nigel, Tigris, Nil, da sind die Hochkulturen entstanden. Genau, das ist bei uns genauso. Also braune Auböden sind die hochwertigsten Böden, die müssen unbedingt für eine landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben.
Nicht für den Biller und für den Spar und so weiter.
Genau. es gibt nur ein Problem, das sie haben. Eine Schwachstelle, also jeder hat natürlich seine Schwachstelle.
Wie im Leben.
Und wenn der Schluffgehalt sehr hoch ist, ja, dann neigen die zur Dichtlagerung. Der Schluff kann gut Wasser speichern, das ist das Positive, aber er neigt auch zur Dichtlagerung. Und vor allem, je näher wir uns zum Fluss nähern, die Bodenkundler machen die Unterscheidung, etwas weiter entfernt sind oft die braunen Auböden, das sind wirklich die allerbesten Böden, und die jüngeren Böden sind oft graue Auböden, haben eine graue Farbe, und die sind besonders schluffreich. Und oft sind da auch Klimablättchen, also Klima ist ein Mineralteilchen, und die lagern übereinander und die dichten ab.
Also, und das heißt wenig Luft, das heißt schwer für die Wurzeln.
Staunässe. Wenig Luft, genau.
Und auch wieder nährstoffmäßig dann wenig Umsatz, wenig Stickstoffnachlieferung, kann man das so sagen?
Genau, ja, natürlich, und Stickstoffverluste. Aber diese häufiger überfluteten Standorte, wenn das Wasser nicht versickern kann, das Überflutungswasser und das Stauwasser, dann werden bestimmte Pflanzenarten gefördert. Das sind die sogenannten Flutrasenarten. Bestes Beispiel, und das ist auch im Grasland, im Grünland der wichtigste Bodenverdichtungszeiger, war der kriechende Hahnenfuß beispielsweise. Mhm. Der ist typisch für Feuchtwiesen und für überflutete Standorte. Okay. Ja. Dann das Kriechstraußgras. Oder Flechtstraußgras, breitet sich mit ihren Kriechtrieben oberirdisch aus, liefert dadurch natürlich wenig Ertrag. Oder In manchen Gebieten ist der Rohrschwingel auch ganz typisch für solche Standorte. Der Rohrschwingel, das sind einfach diese harten, derben Blätter, das wird nicht gefressen. Ja?
Wenn es nicht züchterisch bearbeitet wird,
das ist jetzt was jetzt anderes. Schon ein ja, bisschen. Okay, ja, aber ich rede jetzt vom natürlichen Rohrschwingel. Also der kann, ich kenne Gebiete in Niederösterreich neben den Flüssen, das ist wirklich ein Rohrschwingel-Dominanzbestand. Also, es ist ganz wichtig, auch dort, also ich muss einmal die Bodenart erkennen, wenn der Boden besonders schluffreich ist, ist er besonders anfällig gegen Staunässe, Wechselfeuchtigkeit, Stickstoffverluste. Also dort muss ich aufpassen. Das ist also die natürliche Verdichtung. Ja? Das hat noch nichts mit der Bewirtschaftung zu tun. Das ist einfach nur aufgrund der Klimaplättchen und aufgrund der Korngröße. Aber jetzt kommt natürlich auch noch der Mensch ins Spiel und seine Tiere. Natürlich, wenn ich drüber fahre oder wenn ich beweide, übe ich eine mechanische Belastung aus. Ja? Das ist die sogenannte anthropozoogene oder menschlich-tierisch bedingte Verdichtung. Und da muss ich aufpassen, also wenn der Boden eine gewisse Lagerungsdichte hat, muss ich natürlich die Belastung noch viel weiter erhöhen, dass es zu einer zusätzlichen Verdichtung kommt. Also für die Landwirtinnen und für den Landwirt bedeutet das, auf einem schluffreichen Boden muss ich auf Bodenverdichtung besonders achten, dass ich nicht die natürliche Verdichtung noch verstärke durch zusätzliche Verdichtung. Mhm. Das heißt, dort sollte man überlegen, Maschinengewicht und Radlasten reduzieren oder auch die Bewirtschaftungsform ändern. Also es ist einfach so, dass die Beweidung natürlich durch die häufigere Belastung und die höhere Druckbelastung natürlich für die Bodenverdichtung, vor allem für die Oberbodenverdichtung, problematisch ist als das Befahren. Also jetzt sollte man überlegen, muss ich unbedingt, also es hängt natürlich vom Betrieb ab, ob sinnvoller war es aus der Sicht der Bodenverdichtung dort eine Wiesennutzung und nicht eine Weidenutzung, beziehungsweise wenn ich eine Weidenutzung habe, halt die Intensität entsprechend anpassen. Also Standort angepasst bedeutet auch Korngrößen berücksichtigen, schluffreicher Boden. Bodenverdichtung ist ein großes Thema, weil das dazu führt, dass Flutrasenarten, also unerwünschte Pflanzenarten, sich ausbreiten.
Okay. Es gibt gewisse Pflanzenarten, auch von den wertvollen, die sich auf gewissen Standorten leichter tun wie auf anderen. Ich sage jetzt ein Beispiel, Fuchsschwanz zum Beispiel. Wie wichtig ist auch sozusagen die, wenn ich Nachsaaten betreibe, wir haben ja gesagt, Leguminosen fördern, könnte man ja durch Nachsaaten einbringen. Ja. Was kannst du dazu sagen, wenn man über das Thema Mischungsgestaltung, Auswahl für zum Beispiel einen Auboden reden oder auch für einen sandigen Boden?
Ist ganz wichtig. Also auf Technik will ich nicht eingehen, das ist nicht meine Kompetenz, aber was Pflanzen anbelangt. Danke auch für diesen Hinweis, beispielsweise auf diesen Auböden. Ja? Da habe ich früher erwähnt, das ist der Ferrari sozusagen. Ja?
Der kann 130 fahren, wenn alles passt. Genau. Tut sich auf der Alm vielleicht ein bisschen schwerer, der Ferrari.
Aber jetzt reden wir herunten von Auboden. Aber ich brauche auch die richtigen Pflanzen dazu. Ja? Mhm. Und das beste Gras auf diesen braunen Auboden, auf diesen schwach Grundwasser beeinflussten Böden, ist der Wiesenfuchsschwanz. Mhm. Das ist ursprünglich eine Auwaldpflanze. Also der ist optimal geeignet, ja, für eine Wiesennutzung. Also der war, theoretisch hängt natürlich vom Standort ab, vom Klima ab, den kann man auch sechsmal mahen, theoretisch, ja. Also das beste Gras, wenn allerdings genug Stickstoff vorhanden sind, jetzt sind wir wieder beim Stickstoff, also auf diesen braunen Auböden war das Optimum die Fuchsschwanzwiese.
Ja. Herausfordernd ist vielleicht, dass er relativ schnell abreift im Vergleich zu
den anderen Pflanzen. Muss man rechtzeitig nutzen.
Das ist ganz klar.
Man muss ihn rechtzeitig nutzen. Und es ist ein Konkurrenzkampf, ein zweites wertvolles Gras, das auch übrigens auf den tonreichen Böden gut wächst, das unter meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist der Wiesenschwingel. Ja? Mhm. Also wenn der Boden nährstoffreicher, stickstoffreicher ist, dann ist der Fuchsschwanz konkurrenzkräftiger und der Wiesenschwingel wird in geringeren Mengen vorhanden sein.
Bei Mehrfach haltet sich der einen Dauergrund
bei Mehrfachnutzung? Also 4-5 Mal ist an der Grenze. Da ist natürlich der Fuchsschwanz noch etwas besser. Aber generell bleiben wir mal nur bei 4 Schnitten zum Beispiel. Wird immer, wenn der Boden stickstoffreicher ist, nährstoffreich ist, immer der Fuchsschwanz konkurrenzkräftiger sein und den Wiesenschwindel verdrängen. Ja? Mhm. Wenn der Boden nährstoffärmer wird, ja, dann geht der Fuchsschwanz zurück und dann kann der Wiesenschwindel stärker vorkommen. Also der Wiesenschwindel ist aus meiner Sicht auch, vor allem im artonreichen Böden, aber auch auf diesen Auböden, auf diesen wechselfeuchten, feuchten Böden, ein wirklich hochwertiges Gras. Mhm. Ja?
Wie schaut es da bei den Untergräsern aus? Ist das, hat die Wiesenrispe da genauso ihren Platz auf diesen Flächen? Oder wie siehst du das?
Also ausgewogen es gibt, und so weiter. Zwei Gräser, von denen ich großen Respekt habe, wobei die eine besonders wertvoll ist und die andere aus meiner Sicht ein bisschen unterbewertet wird. Also die Wiesenrispe ist natürlich ein Wahnsinn im positiven Sinn, weil die eine große Amplitude in Bezug auf Boden-Wasser-Haushalt hat. Mhm. Das heißt, die Wiesenrispe, oft ist es da... Ich meine, die Botaniker, da sagt man dann, es ist schon die schmalblättrige Rispe, aber ich meine, das ist jetzt für einen Praktiker nicht so bedeutend. Die Wiesenrispe kann sogar in schwach entwässerten Mooren noch vorkommen. Also die toleriert Nässe, das ist meine Botschaft, und toleriert Trockenheit. Also die Wiesenrispe hat ganz eine breite Amplitude, deswegen ist es ein super Gras im Prinzip. Ja? Und die zweite, die Ähnliches kann, und die nehme ich immer her. Also es gibt vielleicht in dem Zusammenhang, es ist jetzt nicht das Thema des Klimawandels, aber ich sage immer wieder, die Standorte, wenn sie trockener werden, extremer werden, kann ich nicht gleich intensiv bewirtschaften, weil intensiv nutzbare Pflanzen fehlen. Es gibt nur aus meiner Sicht zwei Pflanzen, die eine hohe Nutzungsintensität und Trockenheit tolerieren und eine hohe Futterqualität haben.
Reikas,
das ist eigentlich nur die Wiesenrispe und die Quecke.
Okay,
ja?
Aha,
die Quecke ist auch Überflutungspflanze. Also ich kenne da beispielsweise neben der Enz so Überflutungsmulden Queckenreinbestand. Die braucht viel Stickstoff, ja, aber jetzt vom Bodenwasserhaushalt, die kommt auf Anmoorböden vor, also auf mäßig nassen Standorten bis trocken, ja, und hält auch eine hohe Nutzungsintensität.
Wie wird die gefressen? Ist die Quecke ist natürlich.
Naja, die hat einen hohen Eiweißgehalt, ja. Allerdings, es gibt gewisse, es sind keine eigenen Arten. Manche sind behaart, die Blattscheiden, und das ist natürlich das nicht so ideal. Nicht so gern, ne? Also, sie wird, ich kenne jetzt die Zahl nicht auswendig, nicht was Gott wie hoch bewertet, aber aus meiner Sicht sollte man die höher bewerten. Also, so schlecht ist sie wieder nicht.
Okay.
Nur Quecke natürlich, also jetzt generell sollte man drüber sprechen über Zeigerpflanzen. Wenn jetzt ein ausgenommen nicht der Überflutungsstandort ist und in meinem Pflanzenbestand die Quecke dominiert, ist ein Zeichen, dass der Boden extrem gut mit Stickstoff versorgt ist.
Okay.
Also die spricht auf Stickstoff besonders stark.
Warum sprichst du das Reigras? Ich habe das Reigras vorher eingewandt ein bisschen oder auch dich dorthin führen wollen. Du hast gesagt, Reigras hat nicht so eine breite Amplitude.
Nein, also das Reigras braucht eine gute Wasserversorgung. Mhm. Ja. Also bei Trockenheit ist Reigras ein Riesenproblem. Mhm. Ja. Also es bleiben aus meiner Sicht, also intensiv nutzbar, aber da hat eine schlechte Futterqualität, wäre noch der mittlere, ist jetzt kein Gras, mittlere Weger ist eine Rosettenpflanze. Also das ist Sinn, also das bringt überhaupt nichts. Also es bleiben eigentlich noch einmal nur zwei Arten zurück, Wiesenrispe, das allerwertvollste Gras, ja. Und die Quecke würde das auch tolerieren.
Andreas, wir müssen jetzt schon langsam zum Schluss kommen. Der Podcast will nicht so lange dauern, obwohl es extrem interessant mit dir ist, aber wir können ja weitere wieder mal aufnehmen. Ja. Zum Schluss habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn ich Bäuerin Bauer bin, kann ich natürlich jetzt über den E-Bot in den Boden reinschauen. Theoretisch, du hast gesagt, ist so ein bisschen grob rein, es spüren, es vielleicht sogar schmecken. Wie wichtig sind dir Feldbegehungen oder die Pflanzen auch zu erkennen?
Ja, vielleicht da möchte ich ein Beispiel nennen. Vor einigen Jahren war ich eingeladen, beim Weinbauern bei einer großen Tagung teilzunehmen. Und da war ein Winzer, ich will keinen Namen nennen, der hat international alle Preise gewonnen, national und international. Und dann ist er gefragt worden, was ist das Geheimnis seines Erfolges? Und er hat dann gesagt, also ich war schwer begeistert von ihm, weil er sich in letzter Zeit intensiver mit Pflanze und Boden beschäftigt. Ja? Mhm. Das hat der Winzer gesagt. Das lasse ich einfach so stehen.
Mhm.
Und ich glaube, das gilt auch für Grünlandbäuerinnen und Bauern. Man sollte schon die Bodenart brauche ich nur einmal in mein Leben anschauen. Ja, die verändert sich nicht. Aber die Bodenstruktur zum Beispiel verändert sich ständig. Ja, die Vegetationsdecke verändert sich. Also ich glaube schon, dass sich das auszahlt, dass man regelmäßig über die Wiesen drüber geht, den Bestand ein bisschen anschaut, auf Zeigerpflanzen achtet. Das ist ja kein großer Aufwand, aber das ist ein Mehrwert, ja. Mhm. Und das zahlt sich einfach aus, auch prophylaktisch. Mhm. Also es gibt so ein Sprichwort, während den Anfängen zum Beispiel, mhm, oder du hast es erwähnt, vorbeugen ist besser oder einfacher als heilen.
Oder am Boden bleiben.
Oder am Boden bleiben, genau. Mhm. Ja, also das zahlt sich schon aus und würde ich wirklich jedem empfehlen.
Okay, danke. Das war ein schönes Schlusswort. Vielleicht sage ich noch eins dazu. Im Prinzip ist Bauer und Bäuerin zu sein, ist eigentlich Sonnenfänger zu sein.
Natürlich.
Und unsere Sonnenkollektoren sind die Grünlandpflanzen, ja, und die brauchen einen gescheiten Boden, damit wir gute Kollektoren haben,
genau,
oder?
Richtig.
Genau. Und in dem Sinn, vielen Dank fürs Dabeisein bei unserem Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir haben sehr viele interessante Folgen schon und es kommen jede Woche neue interessante dazu. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören in Raumberg-Gumpenstein.